Es war der Tag der Schülersprecherwahl in der Realschule und einige Lehrer haben zu mir gesagt, Elias, ich glaube, dass du geeignet wärst als Schülersprecher. Und dann waren also alle Klassensprecher in diesem Raum versammelt und der Lehrer, der das Ganze organisiert hat, hat dann gesagt, diejenigen, die sich jetzt zur Wahl stellen, die sollen dann jetzt so nacheinander nach vorne kommen und so begründen, warum sie gut geeignet wären als Schülersprecher, gut geeignet wären, die Schule zu repräsentieren. Dann bin ich eben an diesem Tag nach vorne gegangen zur Tafel und ich meine, was sagt man so als 15-Jähriger, was einen jetzt so groß unterscheidet von allen anderen? Sowas wie, ja, ich habe gute Noten und ich glaube, dass ich sehr gut geeignet wäre, weil es mir wichtig ist, anderen zu helfen. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt. Nach mir kamen die anderen dran und als der Letzte fertig war, in diesem Moment hatte ich richtig Angst. Und das ist ein Gefühl, wo ich mich echt heute auch im Nachhinein schäme. Und dann habe ich zu dem Lehrer gesagt, aus lauter Rage und Angst, dass ich nicht der Schülersprecher werde, habe ich dann gesagt, Herr So-und-so, ich möchte gerne noch einmal was sagen. Und dann, ja, heute kann ich drüber lachen. Und dann sage ich, okay, schieß los. Und ich stehe auf, vor allen Klassensprechern der ganzen Schule, in der Realschule, wo ich war, 15 Jahre. Und sage, ja, ich habe bloß gehört, was der und der gesagt hat. Ich wollte bloß sagen, dass ich das auch kann. Und dann setze ich mich wieder hin und meine ganze Arroganz und meine dermaßigen Selbstdarstellung einfach für jeden offengelegt. Und die Wahl ging natürlich so aus, dass ich mit weitem, weitem Abstand, keiner will so jemanden als Repräsentanten haben, oder? Ganz ehrlich. Und zu Recht auch. Und da sind wir schon bei dem Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die arrogant sind und hochmütig leben, Menschen, die eher diesen Hang haben zur Egozentrik, diese gewisse prahlerische Neigung, es sind Menschen, wo man eigentlich nicht so viel zu tun haben möchte, ehrlicherweise. Du willst eigentlich keine Zeit verbringen mit Menschen, die nur narzisstisch veranlagt sind. Du willst eigentlich Menschen, die es gelernt haben, sich selber zurückzunehmen und diese gewisse Bescheidenheit an den Tag legen. Ganz ehrlich, in deinem Freundeskreis, denk mal darüber nach, die Menschen, die nur über sich selber reden, ist eher unangenehm. Du hältst es einfach nicht allzu lange aus mit solchen Leuten. Und es ist tatsächlich so, nicht nur, dass es bei Freundschaften so ist, dass Demut eigentlich ein zentraler Faktor ist, der das verbessert. Oder auch jetzt als Vorbild jemand, der andere repräsentieren möchte, dass da Demut ein entscheidender Faktor ist. Sondern auch in der Arbeit fällt uns das auf, dass die Vorgesetzten, die eigentlich nur für ihren eigenen selbstdarstellerischen Hang da sind, ist eigentlich diese Leute, wo man sagt, boah, also unangenehm mit dem als Vorgesetzten, oder? Ganz ehrlich. Und genau das, diese Unbelehrbarkeit, jemand, der es immer besser weiß, der wird dann halt auch auf diesem Level dahin dümpeln. Aber jemand, der demütig ist und sich was sagen lässt von anderen, der seine Meinung vielleicht nicht immer für so wichtig hält, das sind die Menschen, die dann auch Fortschritte machen und am Ende des Tages die Leute sind, die man wählen möchte. Das sind die Leute, mit denen man befreundet sein möchte. Das sind die Leute, die eigentlich wirklich erfolgreich sind. Und ich möchte das Ganze jetzt mal anwenden auf uns. Denk einfach mal drüber nach. Die letzten 4 Wochen, das, was du gesagt, gedacht und getan hast. Ist es eher so, dass wir veranlagt sind, in den letzten 4 Wochen uns selber darzustellen und das, was wir gesagt, gedacht und getan haben, eher dem gedient hat, dass ich meinen Willen durchbringe und am Ende des Tages einen Vorteil habe? Oder war es eher altruistisch motiviert, also so das Wohl der anderen suchend? Ich glaube, dass wir relativ schnell merken, dass diese Egozentrik, dieses Selbstdarstellerische, unsere erste Neigung ist. Ich glaube, dass es in der Natur des Menschen veranlagt ist, auf sich selber zu schauen am Anfang. Und dass es deswegen auch in der Geschichte der Menschheit schon immer Menschen gegeben hat, die arrogant waren. Es gab schon immer Menschen, das ist nicht nur heute so, sondern es war, schau in die Vergangenheit, Jahrtausende zurück, es gibt immer Menschen, die hochmütig sind. Und genau deswegen hat Jesus auch darüber geredet. Und die Frage ist ja schon super heiß, oder? Was würde denn Jesus oder was würde Gott sagen zu jemandem, der arrogant ist, hochmütig ist? Was ist die Antwort von Jesus, wenn er heute eine arrogante Person sieht? möchte ich dich heute mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Evangelium von Lukas im Kapitel 18. Da adressiert Jesus genau dieses Thema. Da sagt er, ein paar Leuten, die sehr selbstgerecht waren und alle anderen mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. Also das ist so der Aufhänger. Also diese Leute, zu denen Jesus jetzt spricht, die sind sehr selbstgerecht. Und alle anderen, die schauen einfach nur herab auf die. Was sagt Jesus zu solchen Leuten? Er geht her und sagt, zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Man merkt, die werden anscheinend gegenübergestellt. Also der Pharisäer, wenn man sich jetzt diese Brille von jemandem hat, der in der Antike gelebt hat, also zur Zeit von Jesus, das ist eigentlich jemand, der ein Vorbild ist. Der Pharisäer, das ist jemand, der ein jüdischer Leiter ist, der kennt die Heiligen Schriften sehr gut. Eigentlich ist der Pharisäer der Good Guy. Der Steuereintreiber dagegen ist der Bad Guy in der Geschichte, wenn man so die Denkweise von der Antike hat. Das waren die Leute, die betrogen haben in ihrem Beruf, um ihr Geld zu machen. Das sind diese Leute, wo man heute vielleicht sagen würde, ja, die drehen einer alten Oma noch einen Bausparvertrag an oder so. Das sind Leute, so wie Prostituierte. Du willst eigentlich, die haben einen schlechten Ruf. Und die werden jetzt gegenübergestellt. Beide gehen in den Tempel und die beten. Schauen wir uns mal an, was die beiden beten. Der stolze Pharisäer stand da und betete, ich danke dir Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen, wie der Räuber und die Ungerechten, wie der Ehebrecher und besonders wie dieser Steuereintreiber da hinten. Denn ich betrüge niemanden. Ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Sagt der Steuereintreiber, er blieb in einigem Abstand stehen und er wagte nicht einmal, den Blick zu heben, während er betete. O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Dann kommt die Auflösung. Ich sage euch, dieser Sünder und nicht der Pharisäer kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Und das Resümee am Ende ist, denn die Stolzen, die werden gedemütigt. Aber die Demütigen, die werden geehrt werden. Also die Schwierigkeit von diesem Gleichnis ist nicht, dass es so schwer zu verstehen ist, ehrlicherweise. Die Schwierigkeit von diesem Gleichnis, die besteht darin, dass es so einfach zu verstehen ist, aber so konträr gegenüber unserer menschlichen Natur ist. Es ist so, wie wenn ich heute hier stehe, jetzt auf der Bühne, und ich sage es mal, ist jemand, der ein gewisses religiöses Ansehen als Prediger jetzt hat, und ich bete vor euch allen, also Gott, ich danke dir, dass ich der allerbeste Prediger bin und dass ich so viel mehr Zeit im Gebet verbringe. Und wenn ich an meine Spendenbankkasse denke, dann danke, dass ich so großzügig bin im Vergleich zu allen anderen. Und danke Gott, dass ich einfach meiner Ehefrau so ein treuer Mann bin, wie gut, ich bin im Vergleich. Und dann denke ich an den und den, und der hat so viele Probleme mit Pornografie und ist ehebrecherisch unterwegs. Danke, dass ich nicht so bin. Und dann kommt eine Prostituierte rein in den Gottesdienst. Ganz hinten sieht keiner. Und die steht einfach nur da und die sagt, es tut mir leid, Gott, vergib mir und hilf mir, diese Sünde, wo ich ganz genau weiß, dass ich die loswerde. Was Jesus zu solchen Leuten sagen würde, dass ich, der arrogante und hochmütige, selbstdarstellerische Mensch, am Ende des Tages nicht gerechtfertigt bin vor Gott. Aber diejenigen, die sich eingestehen, dass sie auch Fehler machen, sind die, die gerechtfertigt werden. Und manchmal vergisst man ein bisschen die Gravitas von dieser Aussage, dass man vor Gott nicht gerechtfertigt ist. Am Tag des Gerichts vor Gott zu stehen und er sagt zu dir, du wirst in die Hölle kommen, wie furchterregend. Und andersherum, vor Gott gerechtfertigt zu sein, am Tag des Gerichts zu sein, wo Gott wird mich in den Himmel hineinnehmen. Ich meine, das ist ja schon wieder so ein super heißes Thema, wo wirklich die Frage immer, wer ist denn eigentlich im Himmel so groß? Wer kommt denn eigentlich im Himmel am Ende des Tages? Wo würde denn Gott sagen, das ist eigentlich ein guter Lebensstil? Ja, diese Frage, die haben sich auch die Nachfolger von Jesus gestellt. Und im Evangelium von Matthäus kann man das nachlesen, im Kapitel 20, wo er genau diese Frage adressiert. Wer kriegt eigentlich im Himmel einen Ehrenplatz? Und geht er her und er ruft die Jünger jetzt zusammen. Es ist unter sich. Und er sagt zu ihnen, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Er nimmt gar kein Blatt vor dem Mund. Herodes Antipas, Pontius Pilatus, sagt Jesus, Tyrannen, sie missbrauchen ihre Macht, korrupte Menschen. Und vielleicht kann man sich da gut identifizieren und sagen, ja, die Politiker heute, die denken ja ab, bloß bis zur nächsten Wahlperiode und wie die dann gut rauskommen können. Aber Jesus sagt ja klar, in der Welt, da ist es so, die missbrauchen ihre Macht. Die haben diese Egozentrik, diese hochmütige Haltung. Und dann geht er her und er sagt, bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Wer euch der Erste sein will, der soll euer Sklave werden. Und dann bezieht er das auf sich selber. Er sagt, der Menschensohn, er redet von sich selber, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus, eigentlich wollte ich doch der Erste sein. Eigentlich wollte ich doch groß rauskommen. Und er redet jetzt von Sklaventum, von Dienen. Ich meine, was ist denn das für eine Verlierereinstellung, Jesus? Ich meine, wer von uns möchte denn gerne sich selber zurücknehmen? Aber Jesus führt es auf die Spitze und er sagt eigentlich, diese Menschen, die nur auf den Vorteil von anderen bedacht sind, das sind doch die Leute, die man eigentlich über sich haben möchte. Nicht andersherum, weil die denn auch für das Wohl der Menschen, die unter ihnen sind, dann auch tatsächlich besorgt sind. Und das ist in gewisser Hinsicht diese klassische Weihnachtspredigt, oder? Gott wird ein Mensch, der Menschensohn ist gekommen auf diese Erde. Man verliert mal das Gewicht von dieser Aussage oder von dieser Predigt, so wie Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Und er verzichtet auf diese Göttlichkeit, auf die Herrlichkeit, auf den Himmel und all das, was er hat, sein Reichtum. Und er wird ein Baby in Windeln gewickelt. Musste das Laufen lernen. Ich sage dir, dass Gott ein Mensch wird, das ist so, wie wenn ich mich dafür entscheiden würde, ein Hühnchen zu werden. Ich habe gar nichts gewonnen. Warum sollte ich mich denn so krass einschränken und so dermaßen selbst erniedrigen? Ich meine, könnte ich jeden Tag im Hühnerstall bei uns zu Hause meiner Frau Ei legen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, sowas zu machen, so krass abzusteigen. Aber das ist, was Gott gemacht hat. Gott ist ein Mensch geworden, ist auf unser Level herabgekommen und gibt uns damit das perfekte Beispiel der Demut. Das perfekte Beispiel, und ich verwende das Wort bewusst, der Selbsterniedrigung. Er hat darauf verzichtet. Und der Apostel Paulus, der greift genau diesen Aspekt auf, dass Jesus unser Vorbild ist und daraus wir als Nachfolger von ihm natürlich unser Handeln jetzt ableiten. Und er sagt zu einer Gemeinde in der Stadt in Philippi, die er gegründet hat, Folgendes. Er greift diesen Gedanken der Demut auf und von dem Vorbild von Jesus. Und er sagt zu diesen Leuten in Philippi, im Kapitel 2, kann man das nachlesen, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wie hat Christus es uns vorgelebt? Und er beantwortet, sagt, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und er sagt, nicht nur, dass Gott ein Mensch geworden ist und dadurch Demut gezeigt hat, sondern Gott ist unter uns gekommen und er hat uns gedient. Und dann gipfelt er diese Demut darin, dass er sein Leben lässt und sein Leben hingibt für dich und für mich, damit wir eben vor Gott gerechtfertigt sind, damit unsere Schuld auf ihm liegt. Er hat uns das perfekte Vorbild der Demut gegeben und er sagt deshalb, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das ist heftig. Und er denkt diesen Gedanken zu Ende. Bei dieser Frage obliegt ja auch eine gewisse Ironie. Also ich meine, wer ist denn der Größte im Himmel? Der Größte im Himmel ist natürlich Jesus. Jesus ist der Größte im Himmel, weil er am tiefsten hinabgesunken ist, weil er sein Leben gegeben hat. Und deswegen führt Paulus diesen Gedanken zu Ende und er sagt, deshalb, weil er sein Leben gegeben, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben, ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus kriegt doch den Ehrenplatz im Himmel. Und dieser Gedanke, seine Knie zu beugen. Ich mache dir das mal vor, wie das ausschaut, okay? Man wird kleiner. Die Knie vor jemanden zu beugen, das kennt man von einem Eheantrag. Und man bringt sich als Mann, wenn man den der Frau dann fragt, möchtest du meine Frau werden, in die Situation, dass die Frau in diesem Moment die Entscheidungsgewalt hat, ja oder nein zu sagen. Die Knie vor Gott zu beugen, es drückt aus ein gewisses Ungleichgewicht. Es drückt aus, dass es eine Rangordnung gibt. Und dass das, was Gott sagt, das ist, wonach wir uns jetzt ausrichten und nicht andersherum. Das ist, was es bedeutet, die Knie vor Gott zu beugen. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, ja, das hört sich jetzt ein bisschen viel an für mich. Das ist ein bisschen schwer. Und da möchte ich einfach nur diese Ermutigung an dich geben. Es ist nicht so sehr, dass wir jetzt eine Leistung der Demut erbringen, sondern vielmehr, dass wir als Reaktion auf die Demut von Jesus so leben können. Es ist das Bewusstsein darüber, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass Gott ein Mensch geworden ist, dass er gekommen ist, um uns zu helfen, dass er für uns gestorben ist. Und das aufzunehmen und mal sacken zu lassen und sich bewusst zu werden, wow, also der muss mich wirklich lieb haben. Der muss wirklich echt mein Wohl im Sinn haben. Dem ist es echt wichtig, dass ich gut rauskomme. Der möchte mich rechtfertigen. Dieses Bewusstsein ist es, was uns zu so einer Reaktion verleitet. Es ist die Antwort, Demut ist die Antwort auf die Hingabe von Jesus Christus. Jetzt kannst du sagen, ja, das habe ich jetzt schon verstanden, Elias. Ich meine, dass Demut meine Freundschaften verbessert und dass Demut meine Arbeitssituation verbessert und dass ich dadurch ein Vorbild werde, das war mir vielleicht vorher auch schon klar, wenn ich manchmal meinen Mund halte, dass ich dann gewisse Vorteile habe. Aber das ist nicht, worüber ich heute reden möchte. Das, worüber ich rede, ist eine Demut, die einen Ursprung in dem Altruismus hat, in der Hingabe von Jesus. Eine Demut, die nicht in erster Linie ihren eigenen Vorteil sucht. Deswegen, wenn wir jetzt zu der Anwendung kommen und uns Gedanken darüber machen, wie schaut jetzt eigentlich Demut so praktisch aus, wenn du sagst, du verstehst es schon, okay, dass Demut eine Haltung von Christen ist, die nicht irgendwie optional ist, sondern ein Befehl oder ein Gebot ist von Jesus. Möchte ich jetzt, bevor ich irgendwie an Äußerliches komme und wie das dann ausschauen kann, erstmal eins grundsätzlich vorneweg schieben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Demut ist viel mehr eine innere Haltung als etwas, was man äußerlich sieht. Demut ist eher ein moralisches Ideal oder es ist eher das, was die Beweggründe sind hinter unseren Taten, die mehr zählen als das, was äußerlich sichtbar ist. Deswegen bring als allererstes, wenn du sagst, du möchtest diese Demut in deinem Leben gern kultivieren, dann bring bitte als allererstes deine Motivation, deine Beweggründe in Ordnung. Das, was dich wirklich antreibt. Und achte auf das, was Jesus gemacht hat, wie er sich für dich hingegeben hat. Und dann als Antwort auf das kannst du demütig sein. Die innere Haltung ist wichtig. Und ich möchte zwei Bereiche nennen, wo sich jetzt die Demut dann tatsächlich, wenn man die richtige Haltung hat, ausdrücken kann. Der erste ist so die horizontale Ebene. Also wie wir miteinander umgehen. Der Paulus gesagt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Ein Aspekt ist die Gesprächskultur, die wir entwickeln. Ich meine, achte mal darauf, wie du mit anderen redest. Ist es so, dass du nur über dich selber redest und eigentlich nur über das, was du so erfolgreich gemacht hast oder was du auch 90% vom Redeanteil hast oder anderen übers Wort fährst? Oder ist es dir wichtig, auch mal aktiv zuzuhören? Das wäre ein Schritt, wie sich Demut ausdrückt, dass du den anderen versuchst, glänzen zu lassen. Und ich weiß, wir haben auch manchmal in Bayern diesen Spruch, ja nicht geschimpft, das ist ja schon glob nur oder so, aber das ist eigentlich ein Blödsinn, ohne Ende. Weil wenn du etwas siehst in dem anderen, wo du sagst, boah, das ist echt super, das ist ein guter Ansatz, dann drückt sich Demut zum Beispiel darin aus, dass du den anderen mal so richtig glänzen lässt und einfach sagst, wow, ich finde es so cool, dass du das und das geschafft hast und ich glaube, ich hätte es gar nicht so gut hingekriegt wie du. Und dann einfach das mal zu sagen, denkst du, wie das unsere Gesprächskultur vollkommen verändern würde und positiv beeinflussen würde? Einfach den anderen mal glänzen zu lassen. Und ja, Feingefühl bitte, Feingefühl. Also nicht jetzt, es muss aus einer richtigen Haltung herauskommen und man kann da nicht loben, was schlecht ist oder so. Das ist ja dann eine falsche Sache. Aber bewusst sich selber zurückzunehmen im Gespräch und auf den anderen zu achten. Aber bitte Feingefühl. Also nicht, dass jetzt später beim Kaffee trinken keiner mehr sich traut, irgendwas zu sagen oder so. Aber achte auf die innere Haltung. Ein anderer Aspekt, wie sich Demut zeigen kann, ist tatsächlich, wie du dich auch körperlich gibst. Ich meine, bei Männern ist es vielleicht eher so die Rolex, die sie dann tragen und damit so ein bisschen zu protzen oder das Auto oder bei Frauen vielleicht, dass sie sich irgendwie gewissermaßen anziehen, um dann vielleicht andere so Blicke auf sich zu lenken. Das ist auch eine Form, wie sich Demut ausdrücken kann, dass man so versucht, nicht so sehr auf sich selber aufmerksam zu machen. Und wie gesagt, Feingefühl, kein Aktionismus jetzt starten oder irgendwelche Regeln aufstellen. Das sind alles in der horizontale Dinge, wie sich Demut ausdrückt. Jetzt komme ich aber zur vertikalen. Wie kann sich Demut gegenüber Gott zeigen? Da komme ich zurück zu dem Steuereintreiber. Was hat der gemacht? Weil wenn du aufgepasst hast bei dem Pharisäer und dem Steuereintreiber, der Pharisäer, der sagte, ich danke dir, dass ich kein Sünder bin. Dass ich kein Ehebrecher bin, dass ich niemanden betrüge. Der redet nur über sich selber und wie gut er eigentlich ist. Aber der Steuereintreiber, der ja in dieser Geschichte paradoxerweise das Vorbild ist, was hat er gesagt? Oh Gott. Weil es ist Gebet, bewusst von Gottes Perspektive zu haben. Und auch ehrliches und aufrichtiges Bekenntnis von dem, was man falsch gemacht hat, zu haben. So richtig ist einfach beim Namen zu nennen und ganz aufrichtig Gott zu sagen, ja in diesem Moment, da wollte ich dem und dem Böses. Gott, es tut mir leid. In diesem Moment wollte ich, dass ich gesehen werde und ich habe es mit böser Absicht gemacht. Und es einfach so zu benennen vor Gott, das wäre eigentlich der richtige Weg, das wäre eigentlich der Weg der Demut. Sündenbekenntnis vor Gott und das zentrierte Gebet auf Gott und nicht, was ist meine Bitte oder mein Anliegen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo so ein Gebetstreffen tatsächlich war von einer kleinen Gruppe. Und dann war so das Anliegen, dass die Frau einen gelben Porsche haben wollte, Cabriolet. Und dann war das ihr Gebetsanliegen. Das ist so, weiß ich nicht, ob das jetzt das Wichtigste ist, wofür ich jetzt im Leben beten möchte. Das ist vielleicht auch ein Anliegen, aber es ist nicht gerade das, worauf wir eigentlich unser Zentrum haben sollten. Ich möchte, bevor ich jetzt zum Ende komme, einfach auch nochmal beten. Wenn du merkst, das ist jetzt deine Sache. Ich meine, die Predigt ist heute nicht kompliziert, okay? Das Thema ist ganz easy. Die Demütigen, die werden geehrt werden. Die Hochmütigen, die werden gedemütigt werden. Ist nicht sehr kompliziert. Aber die Schwierigkeit ist wirklich, die Herzenshaltung in Ordnung zu kriegen heute. Und wenn du sagst, es ist dein Thema, du möchtest gerne Demut lernen. Und ich bin da auch auf dem Weg. Und ich habe meine Frau auch gefragt, Annika, findest du eigentlich, dass ich hochmütig bin? Und ja, sie hat gesagt, es ist schon besser geworden. Auf dem Weg zu sein, das ist das Thema. Deswegen schließ dich mit mir ein in dieses Gebet und versuch dein Herz auszurichten auf Gott in dieser Situation. Ja, wir möchten unsere innere Haltung vor dir, Gott, heute ganz offen bekennen und unsere Arroganz und unseren Hochmut, wo auch ich immer wieder zu kämpfen habe. Gott möchte dir sagen, es ist heute an der Zeit, ich möchte mich heute entscheiden, demütig zu sein. Gott, ich möchte mich heute entscheiden, dem Hochmut zu widerstehen. Ich weiß, dass es so schwer ist und ich bitte dich einfach, dass du mir hilfst, diese Knie vor dir zu beugen. Mein Leben in Einklang zu bringen mit dir, Gott. Und ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du meine Sünde vergibst. Gott, ich weiß, dass es mir so schwer fällt, einfach ehrlich zu sein vor dir und vor anderen. Und ich möchte eigentlich oft selbst da gut dastehen. Aber bitte hilf mir, so richtig demütig zu sein, Herr. Koste es, was es wolle. Ich möchte die Gesinnung von Jesus in meinem Leben haben und dich bitten, dass du mir Kraft gibst und mich lehrst, den Weg des Kreuzes zu gehen.